was darf man sagen und was ist politisch korrekt. Ja, und politisch korrekt ist ja per se ein Widerspruch.
Ich glaube zum Beispiel, dass mein Milieu lange zu wenig ins islamistische Milieu geschaut hat. Mhm. Ja. Die Akribie, mit der wir Rechtsextremismus verfolgt haben, müssten wir auch im Islamismus verfolgen.
Streitwert ist der Podcast über das, was wirklich zählt. Mein Name ist Stefan Zöckling und ich spreche mit Persönlichkeiten über die Themen, die zu wertvoll sind, um darüber nicht zu streiten. Wie gelingt es, Missstände aufzudecken, ohne selbst dabei die Lust am Skandal zu bedienen? Welche Verantwortung hat Journalismus in einem Land, in dem viele Menschen das Gefühl haben, das System funktioniert nicht mehr? Wie schützt man Grundrechte und Transparenz, ohne Persönlichkeitsrechte zu verletzen oder politische Lager weiter auseinanderzutreiben? Kaum jemand deckt Missstände so hartnäckig auf wie er und kaum jemand zieht dabei so viel Kritik auf sich. Heute diskutieren wir mit Florian Klenk, wie investigativer Journalismus in einer zunehmend polarisierten Gesellschaft bestehen kann, ohne selbst zum Treiber der Spaltung zu werden.
Das Profil nennt Sie einen der polarisierendsten Journalisten Österreichs. Für manche sind Sie wichtiger Aufdecker, für andere ein Skandalaufbläser. Warum suchen Sie so oft bewusst die Kontroverse, die ja schon damit begonnen hat, wir duzen uns grundsätzlich in diesem Podcast, Sie bestehen auf das Sie, weil Sie es für die ehrlichere journalistische Basis und Auseinandersetzung halten und die richtige Distanz somit auch gewahrt bleibt. Ich halte mich somit in diesem Podcast erstmals an das Sie. Und Sie behaupten auch, dass es nichts mit mir persönlich zu tun hat. Also ich nehme das mal so an. Warum suchen Sie so oft bewusst die Kontroverse?
Na, ich suche ja gar nicht die Kontroverse, sondern, also erst einmal, warum bin ich gern per Sie? Der Helmut Gwaltinger hat das schöne Bonmot geprägt. Ich glaube, es ist Helmut Gwaltinger, der gesagt hat, zuerst per Du und dann per Du. Also das Duzen ist sozusagen ja eine Form des Verzichts auf eine gewisse Form von wechselseitigem Respekt. Und ich glaube, das ist sozusagen, es führt ins Zentrum, respektieren wir einander, auch im Journalismus. Und respektieren wir Institutionen, respektieren wir Regeln, respektieren wir das, was eine liberale Demokratie...
Vielleicht, Entschuldigung, ein Einwurf, ja. Perdu, französisch verloren.
Wer perdu ist, ist verloren. Ne? Also wir fangen uns dann an zu verhabern, dann sind wir perdu und dann tut's man uns und dann sagt man leichter das Götz-Zitat, wenn man perdu ist, als wenn man per sie ist, weil das eine gewisse Form von professioneller Distanz verschafft, die einen auch sozusagen eine gewisse Form von Höflichkeit ermöglicht. Und ich glaube, Respekt ist sozusagen ein wichtiges Schlagwort. Respekt vor den Institutionen eines Staates, Respekt vor auch der Würde des Amtes. Und Journalismus ist sozusagen dafür da, zu kontrollieren, ob jene, die den Staat repräsentieren, die die Macht repräsentieren, die unser Steuergeld ausgeben, das in der Form tun, wie das die Gesetze vorschreiben, oder ob sie sich einen privaten Vorteil verschaffen aufgrund ihrer dienstlichen oder amtlichen Stellung. Und das geht natürlich denen, denen wir auf die Finger schauen, auf die Nerven, das verstehe ich. Und die versuchen dann natürlich den Journalismus als eine aktionistische, penetrante, bösartige, vielleicht sogar verlogene, gekaufte Institution schlecht zu machen. Aber das sind wir gewohnt und das halten wir aus.
Naja gut, aber muss man sagen, Journalismus ist ja nicht gleich Journalismus und Respekt ist auch nicht gleich Respekt. Da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Sie bezeichnen sich als links trotz der Linken. Was meinen Sie damit und was stört Sie an den Linken in Österreich?
Naja, mir geht ein gewisses Milieu der Linken. Also was meine ich mit links? Ich habe einmal gegenüber der Presse gesagt, ich verstehe mich als einen Linksliberalen. Das heißt, ich bekenne mich zu einem sozialstaatlich verfassten Staat. Ich bekenne mich dazu, dass der Staat Steuern einnimmt, um jenen, die strukturell schlechter gestellt sind, zu helfen. Ich bekenne mich aber auch zu einem Sozialstaat, der auch den Wohlhabenden sozusagen zur Verfügung steht, um damit die Solidarität gegenüber dem Sozialstaat zu halten. Also ich bin, das ist das Gegenteil vom Almosenstaat, der sozusagen nur das Geld den Armen gibt, so wie in der Kirche früher den Bettlern man halt das Geld gegeben hat, sondern der Sozialstaat, der gewisse Funktionen staatlich organisieren soll. Damit meine ich nicht planwirtschaftlich im Sinne der Sowjetunion, sondern im Sinne eines Gemeinwohls. Ja, gewisse Dinge sind vielleicht besser organisiert, wenn sie im Gemeinwohl organisiert werden, vielleicht nicht in gewinnbringender Absicht. Das meine ich damit gesellschaftspolitisch links, damit meine ich auch eine gewisse gesellschaftliche, eine Offenheit gegenüber kritischen Strömungen, ja, wenn man so will. Früher hat man gesagt, herrschaftskritisch, das gefällt mir eigentlich ganz gut, das verstehe ich, und dann links. Und trotz der linken Links heißt, dass ich schon sehe, dass man lese Animal Farm von George Orwell, dass natürlich viele Linke auch sozusagen dazu neigen, missionarisch zu werden, autoritär zu werden, sektiererisch zu werden, von Monty Python, das Leben des Brian, wo die Volksfront von Judäa gegen die judäische Volksfront kämpft, bis hin eben, ich habe schon gesagt, der Farm der Tiere, Animal Farm, wo sich dann sozusagen das Schwein Napoleon mit seinem Propagandisten Schwarzwutz aufringt, um sozusagen die anderen Tiere zu belehren, dass sie gleicher sind als die anderen. Das liegt sozusagen auch im Linksein begründet. Und trotz dieser Linken würde ich mich immer noch als links bezeichnen. Also wenn man so will, so wie die Katholiken, die trotz der Amtskirche immer noch gläubig sind. Ne?
Ich bin sehr zufrieden in die Kirche.
Genau. Okay. Aber irgendwie die Amtskirchen halt schwer, also sagen die reaktionären Bischöfe schwer aushalten, aber sagen, eigentlich ist das, was der Jesus Christus gepredigt hat und das, was im Neuen Testament steht, schon auch ein Fortschritt gewesen und eine Lebensmaxime, nämlich dem anderen, vor allem den Schwächeren zu helfen.
Ja. Wir sitzen ja heute hier bei Streitwert, dem Podcast von Zusammenstärker. Zusammenstärker als eine Initiative gegen die Extreme, also gegen die extremen Linken, auch gegen die extremen Rechten natürlich. Ich habe das gegründet bei der letzten Nationalratswahl, auch gegen die FPÖ, wie Sie wissen. Sie haben sich ja in großen Fällen festgebissen. Kurz, Grasser, Wolf. Gab es da auch Momente, in denen Sie gemerkt haben, da war ich nicht offen genug für Gegenargumente, da war ich zu verbissen oder da bin ich auch über rote Linien gegangen im Sinne eines dann doch vielleicht fehlenden Respekts vor den Personen?
Ich weiß nicht, ob ich mich festgebissen habe. Ich würde sagen, wir haben kontinuierlich über diese Fälle berichtet. Was tun wir da? Wir machen einen sogenannten Report on Investigation. Das ist ja weniger bei Grasser war es schon auch investigative Berichterstattung. Das heißt, wir berichten darüber, was Ermittlungsbehörden in diesen Fällen herausfinden. Und da geht es ja mal primär nicht nur um strafrechtliche Fragen, sondern es geht ja auch um politische Fragen, auch um gesellschaftspolitische Fragen, die zu Rücktritten führen können. Ja, nehmen wir her, rund um die Inseraten-Affäre des Sebastian Kurz sind zum Beispiel zwei Journalisten, einer war mal bei Ihnen zu Gast, zurückgetreten von ihren Ämtern, um die Würde des Amtes sozusagen wiederherzustellen. Ja? Weil sie, und die haben nichts Strafrechtliches verbrochen, sondern die haben in Chats, die halt öffentlich wurden durch Gerichtsakten, sich nicht korrekt verhalten gegenüber ihrer Redaktion und zumindest nach außen den Eindruck erweckt, man sei käuflich, auch wenn das vielleicht intern gar nicht passiert ist, und haben dadurch einen Reinigungsprozess sozusagen vollzogen, ja? Und haben die Würde wiederhergestellt. Das ist etwas, was ich bei Politikern ein bisschen vermisse, die sozusagen auch an ihrem Amt kleben. Heute, gerade jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, ist zum Beispiel hat das Oberlandesgericht Linz entschieden, dass es eine Anklage, also ein Verfahren gibt gegen den Clubchef der ÖVP, gegen den August Wöginger, der aber weiter Clubchef bleibt, obwohl er schon eine Division sozusagen angeboten hat und eigentlich auf diesem Amt bleibt und sagt, ich bin zwar wegen Amtsmissbrauch angeklagt und das Oberlandesgericht sagt, wir müssen einen Prozess durchführen, aber ich bleibe in dem Amt. Und das beschädigt meiner Meinung nach das Amt. Da geht es gar nicht um die Frage, ob Wöginger schuldig ist oder nicht, sondern es geht um die Frage, belastet er mit seinem Verfahren ein Amt? Ja, so. Das zu kritisieren, würde wahrscheinlich der Herr Wöginger als verbissen interpretieren. Ich glaube trotzdem, dass es notwendig ist. Ja, es ist notwendig, gerade der Fall Grasser hat, habe ich 2003 den ersten Bericht gemacht, da war ich 29. Ja, das muss man sich vorstellen, das war mein halbes Leben. Und wir haben insgesamt 22 Jahre über diesen Fall berichtet und er hat damit geendet, dass Karl-Heinz Grasser jetzt, während wir sprechen, in der Justizanstalt Innsbruck sitzt und im Gefängnishof Fußball spielt, weil er ein verurteilter Schwerverbrecher ist. Es ist hart, das so auszusprechen, aber er ist verurteilt worden, weil er sich und seinen Kumpels 10 Millionen Euro Steuergeld genommen hat, die ihm nicht zustehen. Ist das verbissen?
Ich würde sagen, es ist konsequent. Das ist ja nie bewiesen worden.
Doch.
Es gab Indizien und es gab eine Verurteilung. Noch einmal, die Verurteilung ist eine Verurteilung, ist okay.
Das ist bewiesen worden.
Aber
es ist bewiesen worden. Es ist auf sein Konto eingezahlt worden, auf das er Zugriff hatte. Und der oberste Gerichtshof hat gesagt, es ist nicht nur bewiesen, es ist beyond reasonable doubt, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bewiesen. Und das Schöne ist ja, wenn Sie sagen, das ist nicht bewiesen worden, dass man damit ja sozusagen nicht nur das Urteil des Schöffensenats, sondern auch das Urteil des obersten Gerichtshofs in Frage stellt und eigentlich in den Raum stellt, da sitzt jemand aufgrund eines Verbrechens, das nicht bewiesen wurde. Und das ist im Fall Grasser zum Beispiel nicht der Fall. Und er hat es aber geschafft, durch eine sehr geschickte Litigation PR, durch ein sehr geschicktes Attackieren der Strafverfolgungsbehörden, durch ein konstantes Framing, dass er das Opfer einer korrupten Justiz ist, die ihn nur verfolgt aufgrund politischer Motive, Teile der Öffentlichkeit immer noch der Meinung sind, er ist eigentlich unschuldig. Das ist aber nicht, sondern er ist rechtskräftig verurteilt. Ich finde, jetzt ist der Punkt, weil Sie sagen verbissen, jetzt ist der Punkt, wo man über die Berichterstattung einstellt, weil der Strafvollzug ist nicht öffentlich. Die Resozialisierung, das Verbüßen der Strafe ist etwas, das findet sozusagen mit gutem Grund nicht öffentlich statt. Da tritt man nicht mehr hin, sondern der Rechtsfriede ist hergestellt.
Naja, das stimmt ja auch nicht ganz, nicht? Also wenn wir vom Journalismus reden, mag es sein, dass es für Sie zutrifft, aber die Resozialisierung im konkreten Fall, der Besuch bei seinen Eltern und alleine die Anwesenheit, sich einen Kaffee holend in einem Lokal am Wörthersee,
hat eine
Resonanz gehabt, eine Welle der Empörung und auch für ihn wieder persönliche Konsequenzen, vor allem für seine Familie, für seine Tochter.
Ja, wobei man muss dazu sagen, die Kritik bestand ja nicht darin, sozusagen auf ihn zu zeigen, sondern auf den Staat zu zeigen und zu sagen, wie kann es sein, dass jemand, der 4 Jahre Haftstrafe bekommt, nach einem Monat, glaube ich, schon so einen Freigang bekommt. Und da gibt es eine parlamentarische Anfrage, Beantwortung mittlerweile auch, wo man sieht, dass das bis jetzt in Österreich kein Häftling bekommen hat. Und da war sozusagen die Frage, wird er gleicher behandelt als die anderen? Das ist, finde ich, eine legitimische Frage, die man journalistisch verhandeln kann. Wird er sozusagen besser behandelt, weil er ein Minister ist? Und wäre er kein Minister, würde es ihm schlechter gehen? Man könnte die Frage ja umdrehen und sagen, warum kriegen die anderen nicht auch diesen Freigang, wenn er ihn kriegt? Das halte ich noch für gerade zulässig. Was ich nicht zulässig fände, wäre jetzt sozusagen in den Hof zu fotografieren oder ein Foto rauszuschmuggeln, wie er da in der Haft sitzt oder ihn bei Wasser und Brot auf der Pritsche zu zeigen, um es jetzt einmal zuzuspitzen. Das ist etwas, das wirklich sein Privatleben betrifft. Oder seine Familie zu stalken oder ihn jetzt zu fotografieren.
Also das halte ich für wichtig. Andere Medien haben es getan.
Ja, das ist der Unterschied zwischen Qualitätsmedien und
geht es ja grundsätzlich auch ein bisschen um das Thema Journalismus und wie geht man damit um. Jetzt vertreten Sie ein Medium, das damit offensichtlich anders umgeht. Gibt es Recherchen, bei denen Sie heute sagen würden, da hätte ich vorsichtiger sein müssen? Gibt es Geschichten, die Sie bereuen oder die Sie so nicht mehr schreiben würden?
Es gibt sicher hin und wieder so kleinere Geschichten, die jetzt zu kompliziert werden, sie zu erzählen. So Einseiter, wo man sich im Nachhinein denkt, war das notwendig? Ist das wirklich groß? Also haben wir das zu groß gebracht vielleicht, ja auch in der Dimension, nicht dass wir es gebracht haben. Ich bin einmal im Fall des kasachischen Botschafters Rakhat Aliyev, glaube ich, vergessen. Da bin ich einmal, glaube ich, sozusagen ein bisschen instrumentalisiert worden. Im Krieg, die Anwälte damals geführt haben, da ging es um einen kasachischen Botschafter, der des Mordes verdächtigt wurde und auch angeklagt wurde und dann in der Zelle Selbstmord begangen hat. Da habe ich einmal ein Dokument bekommen, das den Eindruck erweckt hat, er sei sozusagen auf einer Abschussliste des Regimes und diese Liste hat sich wahrscheinlich als falsch herausgestellt. Auch ein zweites Mal rund um die Eurofighter-Ermittlung habe ich einmal ein Dokument bekommen, das sich als falsch herausgestellt hat, wo ich vielleicht mit ein bisschen mehr Aufwand hätte herausfinden können, dass das Dokument zumindest fraglich ist. Beide Male kamen die Dokumente aus sehr vertrauenswürdigen Quellen, um nicht zu sagen aus wirklich höchstrangigsten Quellen. Und ich habe auf das vertraut und das war meine Lehre, dass man selbst wenn die höchstrangigen Personen eine Information geben, man besonders vorsichtig sein soll.
Aber Eurofight ist ein schönes Thema. Glauben Sie nicht, dass es nach 22, 23 Jahren entweder Beweise geben müsste, dass wirklich etwas passiert ist, dann hätte es aber schon vor 10 Jahren einmal eine Anklage geben müssen oder man muss irgendwann einmal sagen...
Es gibt jetzt gerade eine. Ne?
Naja, schon, aber es ist jetzt 23 Jahre her. Ne? Also ich meine, es ist ja...
Nee, das Eurofighter-Verfahren ist insofern spannend, als man damals doch recht genau rekonstruieren konnte, dass ein Air Chief, so hieß er damals, Darlehen bekommen hat von einem Lobbyisten in relativ hoher Höhe und dass auch Parteien oder sagen wir so Lobbyisten, die gleichzeitig auch Parteiwerber waren, sehr hohe Honorarnoten stellen konnten. Wir erinnern uns an die berühmte Pressekonferenz um 90.000 Euro oder die Kamingespräche mit Politikern, die nicht stattgefunden haben, um 300.000, 400.000 Euro. Und die Staatsanwaltschaft hat damals gesagt, wir sind ja nicht dafür da, Rechnungen von Lobbyisten zu überprüfen. Wenn der Rüstungskonzern so viel zahlen will, ist das nicht unser Thema. Heute weiß man natürlich, dass sich hinter solchen Scheinrechnungen oder hinter solchen hohen Rechnungen Scheinrechnungen und möglicherweise sozusagen Tarnungen für Schmiergeld verbergen kann. Und unsere Kritik war damals zu sagen, prüft diese Rechnungen, schaut, ob diese Leistung stattgefunden hat, ob die überhaupt marktadäquat ist. Der damalige Staatsanwalt wollte das nicht machen. Der Rechtsschutzbeauftragte im Ministerium hat damals gesagt, er soll ermitteln. Den hat es einfach damals nicht wirklich gefreut. Und dann ist die Sache halt irgendwann verjährt. Das war das eine. Und das zweite war, dass der zuständige Staatsanwalt einfach sozusagen allein gelassen wurde. Man nennt das, Sie sind der Manager, aber Sie kennen das Prinzip Management by Capacity. Wenn Sie wollen, dass etwas nicht stattfindet, dann starten Sie die Abteilung einfach mit den schlechtesten Leuten aus oder lassen die Leute absaufen und Sie wissen, das wird nie ein Projekt. Ja. Und auch da ist sozusagen die Aufgabe des Journalismus hinzuschauen und diese Sachen zu benennen. Ja. Aber ja, ich gebe Ihnen recht, irgendwann einmal muss man ein Verfahren auch einstellen. Die Frage ist nur, ist der Beschuldigte an dieser Verzögerung mitbeteiligt, ich sage nicht schuld, mitbeteiligt, stelle ganz viele Anträge in der Hoffnung, das Verfahren zu verzögern, dann macht das wohl einen Unterschied. Und bei Grasser zum Beispiel war das für lange Zeit so, dass er nicht nur sein Verbrechen durch eine Kaskade von Scheinfirmen sehr gut getarnt hat und sozusagen die Justizverfolgungsbehörden immer wieder Auslieferungsanträge stellen mussten oder Rechtshilfeanträge stellen mussten, sondern dass auch immer wieder Beweismittel beantragt hat, die das Verfahren einfach verzögert haben und dann zu sagen, das Verfahren dauert zu lang.
Aber bei den Eurofighters ist es zumindest so gewesen, also in meiner Wahrnehmung als Konsument, als Medienkonsument und Staatsbürger hatte man den Eindruck, also da war keiner nicht dabei. Rot, Grün, Blau.
Grün weiß ich nicht, ob die Grünen
schwarz. Die haben alle irgendwo irgendwelche Vereine gehabt, die dann von irgendwelchen Rüstungskonzernen gesponsert oder unterstützt wurden, bis hin zu Fußballvereinen. Also es war eigentlich grotesk. Aber ich glaube, wir verlieren uns hier ein bisschen im Eurofighter-Grasser-Thema. Wer darf Sie korrigieren und wie oft lassen Sie sich korrigieren?
Naja, mal grundsätzlich die Mediengerichte. Dafür haben wir sie. Also wenn Sie der Meinung sind, ich habe etwas Falsches geschrieben, ich habe etwas Ehrenrühriges geschrieben, ich habe die Unschuldsvermutung oder die Anonymität verletzt, dann können Sie das Straflandesgericht Wien anrufen und sagen, Sie wollen eine Entschädigung und eine Bestrafung.
Ja, und dann sind Sie aber so provoziert, dass Sie noch weiterschreiben und noch weiter.
Nein. Wenn ich verurteilt wäre, wäre ich verurteilt.
Aber also, die Verurteilungen in Österreich sind ja ein Witz. Ich meine, ein Medium wird verurteilt mit 3.000, 4.000 Euro. Ja, der Schaden ist dann deutlich höher.
Der Strache, ne? Hat gerade 140.000 Euro bekommen von Österreich für die Verletzung seines höchstpersönlichen Lebensbereichs. 140.000 Euro plus Prozesskosten. Das ist einmal nicht nichts. Ja. Also wenn ein Medienanwalt... Das ist
ein Einzelfall, oder?
Nein, da gibt es schon einige Fälle, wo ordentlich gezahlt wurde. Es ist nicht, man darf nicht nur die einzelne Entschädigung rechnen, sondern man muss sozusagen, also wenn Sie einem Medienanwalt gegenüber sitzen, der wirklich, sagen wir mal, mit der juristischen Schrotflinte auf Sie losgeht und sagt, Einziehungsanträge, Urteilsveröffentlichung, Gegendarstellungen, Anträge auf Entschädigung, Privatanklage gegen alle Mitarbeiter, handelsrechtlich Unterlassung, Widerruf, Beschlagnahme, dann haben Sie eine Batterie von Klagen am Hals, die auch sehr schnell einschüchternd wirken kann, die auch von manchen Firmen bewusst genützt wird, um einmal sozusagen Respekt zu verschaffen. Und das kann Sie schon einige zigtausend, also einen hohen fünfstelligen Betrag kosten, allein an Anwaltskosten. Und Sie müssen solche Klagen einmal in der Bilanz rückstellen. Brauche ich Ihnen nicht erklären, wenn Sie ein Verfahren haben mit 10 Klagen, dann müssen Sie als guter Geschäftsführer, ich bin ein Geschäftsführer, ich bin unser Chefredakteur, aber mein Geschäftsführer muss dann irgendwann in der Bilanz sagen, Moment, das kann uns 50.000 Euro kosten. Und das ist nicht wenig. Ja? Also ein Redakteur in Österreich verdient nach dem Kollektivvertrag ungefähr Einstiegsgehalt mit Lohnnebenkosten 60.000 Euro im Jahr. Ja? Also die meisten werden mit Lohnnebenkosten 80.000, 100.000 Euro im Jahr verdienen. Also wir reden da, wenn einer einen Prozess führt und gewinnt, von den Kosten eines Redakteurs. Wir sind eine Redaktion mit 24 Leuten, also das ist schon was. Ja? Es ist nicht so, dass man das einfach wegsteckt. Und es gibt in Österreich sozusagen nicht diese Megamedien mehr, denen das wurscht ist. Ja? Abgesehen von der Reputation, weil die Konkurrenz natürlich in dem Moment, wo sie verurteilt sind, sich wahnsinnig tierisch darüber freut und schreibt, schaut, er ist ein Straftäter. Daher ist niemand gern verurteilt.
Das verstehe ich grundsätzlich.
Selbst der Presserat, der überhaupt keine Sanktion ist, ist einem zuwider, wenn er einen verurteilt.
Das Profil beschreibt Sie als jemanden, der mediale Aufmerksamkeit nicht scheut. Wie stellen Sie sicher, dass persönliche Eitelkeit die journalistische Arbeit nicht beeinflusst?
Naja, erstens, also der Vorwurf der Eitelkeit ist natürlich etwas, was man ernst nehmen muss, das aber auch sozusagen sehr schnell gefeuert wird, gerade von der Konkurrenz. Also das könnte man immer sozusagen jeweils zurückgeben. Wie stellt man das sicher? Indem man einmal eine Redaktion um sich hat, die einem auch Feedback gibt. Ich glaube, dass das ein ganz großer Wert ist, des Journalismus, redaktionellen Journalismus zu machen, eben nicht nur ein Influencer zu sein, nicht nur jemand zu sein, der sagt, ich schalte die Kamera ein und rede das, was ich mir denke, oder auch ganz alleine zu recherchieren, weil die Gefahr eben besteht, sich zu verlaufen, sich zu verrennen, sich zu verbeißen. Und insofern ist eine Redaktion wichtig, weil einem Redaktion einmal Feedback gibt. Ja? Einen auch sozusagen sagt, Moment, der Tweet, das Posting, das Foto, bitte muss das sein. Das ist das eine. Und weil man auch in einen Austausch gerät und in eine Diskussion mit dem Gegenüber und auch mit Leuten in der Redaktion, die vielleicht eine andere Perspektive haben. Ja? Und eine andere, das heißt nicht eine andere Wahrheit, es gibt ja nur eine Wahrheit, aber die Wahrheit ist sozusagen die Perspektive, die der Wirklichkeit am nächsten kommt. Und das ist unglaublich wichtig. Und wir merken gerade bei den Kolleginnen und Kollegen, die sich selbstständig machen als Ich-AGs, als Podcaster oder als Autoren oder Buchautoren, dass die, wenn die auf die Kontrolle verzichten, sich sehr schnell verrennen, auch sehr schnell radikalisieren. Mhm. Ja, es gibt einige Blogs, ich mag jetzt niemanden namentlich nennen, aber man kann zuschauen, wie einst seriöse Journalistinnen und Journalisten in dem Moment, wo sie sagen, ihr eigenes Produkt vermarkten müssen, von Klicks leben müssen, tatsächlich unmittelbar leben müssen, sich sehr oft radikalisieren.
Aber ich glaube, die Radikalisierung ist ein gutes Stichwort, weil das ist ja sowieso etwas, das alle Medien mittlerweile treibt. Nicht? Es werden Geschichten über Menschen gemacht, wo man weiß, dass die Online-Klicks dementsprechend besser werden. Ja, es werden Politiker verfolgt, medial über Geschichten. Also ganz ehrlich, ich als Konsument habe mir nach der dritten Woche gedacht, also jetzt habe ich es gelesen, den Audi A8 vom Herrn Schellhorn. Wie oft muss man und kann man diese Geschichte weiter durchs Dorf treiben, die Sau, diese Sau. Die Sau des Audi A8. Ja. Das klarzustellen.
Ich meine, Schellhorn ist natürlich auch eine Rampensau, ja, aber er ist keine Sau im despektierlichen Sinn,
so
sondern er
ist natürlich so ein... Ist es. Und ich meine, wie gesagt, wenn wir uns nach Politik der Vernünftigen sehnen, Medien natürlich eine ungeheure Kraft haben, auch zu radikalisieren und auch zu polarisieren, dann muss man natürlich auch die Verantwortung der Medien manchmal da schon, wiederum sind wir wieder beim Respekt und der Verantwortung, einfordern, die ich aber zum Teil manchmal auch vermisse und wo ich dann gar nicht mich wundern brauche, dass dann reflexartig natürlich wie ein Gummibandel, wenn ich auf der einen Seite extrem was anziehe, dass ich eine andere Seite aber natürlich entweder aufwecke oder erst so richtig weiter radikalisiere, damit die einen justeren Standpunkt einnimmt. Also je linker sie werden, desto mehr geben sie natürlich einer rechten Bewegung auch Raum und Gelegenheit, den Aufschlag zu parieren, oder?
Das sind jetzt zwei verschiedene Themen. Das eine ist die Frage, wie generieren Medien Aufmerksamkeit und halten sie sich dabei sozusagen an die Grundregeln der journalistischen Fairness und des Ehrenkodex der Presse und das Recht und wann beginnen sie sozusagen wirklich zu kampanisieren? Nehmen wir die Geschichte mit dem Schellhorn, mit dem Audi A8. Man könnte sagen, okay, das Ministerium hat halt ein bisschen aggressives Auto gemietet, das im Jahr ein paar tausend Euro mehr kostet. Im
Grunde weniger angeblich. Oder,
ja, wobei er hat das zweite Auto noch ein Jahr beibehalten. Also das ist nicht ganz. Und sagt, okay, das ist im Bigger Picture völlig wurscht. Ja? So, gleichzeitig ist natürlich, und das ist das, was Schellhorn zum Verhängnis wurde, der Minister oder der Staatssekretär, der antritt zu sagen, wir machen den Staat schlanker. Und er nimmt sich das größere Auto, das zeugt zumindest einmal von einer gewissen Bautschertheit. Ja? So, der Finanzminister Matterbauer hat sich ans Skoda genommen. Ne? Das war auch ein bisschen ein Statement gewesen, ja? Zu sagen, ich nehme das billigere Auto. Ne? So. Das sind Symbole, an denen sich natürlich die großen Fragen verhandelt werden im Boulevard. Und ja, ich finde auch, dass bei Schellhorn das sozusagen einfach zu viel war. Ich finde, die Frage kann man ihm stellen, aber es ist, würde ich sagen, ein kleiner Bericht und man gibt ihm ein bisschen einen Tupfer. das, was heute daraus gemacht hat, und jetzt sind wir da, wer kampanisiert eigentlich, nämlich im Verbund mit der FPÖ, die diese parlamentarischen Fragen gestellt hat, auch die Grünen haben das auf TikTok gemacht, da geht sozusagen die Zeitung Hand in Hand, in dem Fall mit der FPÖ, um halt einen Politiker mal anzuschießen. Ja. Das ist ein Problem. Das ist der klassische Kampagnenjournalismus.
Aber da könnte ja ein Qualitätsjournalismus auch einmal objektiv und, ja, und neutral und auch positiv entgegenwirken.
Habe ich versucht, oder? Im Fall Schellhorn, indem ich einfach versucht habe zu erklären, was sind das für Leasingverträge, warum hat der Schellhorn diesen Wagen genommen und nicht den anderen und wie oft wird der Wagen genutzt und ist das ein Poolwagen nicht. Ich habe das damals geschrieben, aber natürlich ist ein differenzierter Bericht, der sagt, hey Moment, was ist da eigentlich wirklich und was kann man dem Schellhorn vorwerfen, und ich sage jetzt mal, so viel Kritik kann er sich gefallen lassen, aber es ist keine Staatsaffäre. Das geht natürlich unter, weil natürlich, wie Sie richtig sagen, ein Bericht, der emotionalisiert und der skandalisiert, nicht nur auf Social Media besser geht, sondern auch von politischen Mitbewerbern gepusht wird. Und gerade die FPÖ hat ein unglaubliches, wirkmächtiges Propagandanetzwerk, FPÖ-TV und all die Social Media Kanäle, in denen sie sozusagen sehr wirkmächtig Dinge teilen können, und die FPÖ hält die Grundregeln der journalistischen Sorgfalt halt überhaupt nicht ein. Ja? Ja. Weil die sind auch kein journalistisches Medium, treten aber mittlerweile so auf. Und das ist ja das, was uns Sorge machen soll, dass mittlerweile vor allem rechte Parteien, die haben das traditionell immer schon besser gekonnt, so tun, als säßen sie jetzt in einem Nachrichtenstudio. Ja? Und warum hat sich Sebastian Kurz den Herrn Eppinger von Ö3 geholt? Ja, weil er in den Interviews so tun wollte, als sei er jetzt in einer journalistischen Interviewsituation. Mhm. In Wirklichkeit hat er aber keinen kritischen Journalisten gegenüber gehabt, sondern hat einen Mikrofonständer, der so tut, als wäre er ein Journalist. Das Gleiche, wenn Sie das auf FPÖ-TV anschauen. Und das Gleiche, wenn Sie sich wahrscheinlich Russia Today anschauen, da werden Sie auch keinen kritischen Reporter finden, der dem Herrn Putin die kritischen Fragen stellt, sondern es ist Teil einer Propagandamaschine. Und dem sollten wir Qualitätsmedien und im besten Fall auch einen guten öffentlich-rechtlichen Rundfunk entgegensetzen, der ja nicht zuletzt deshalb gegründet wurde, nach 1945, weil man die Erfahrung gemacht hat, was passiert, wenn Politiker oder einzelne Unternehmer die Allmacht über ein Medium haben.
Naja, das ist aber ein guter Punkt, weil glauben Sie nicht, dass am Ende des Tages diese Verselbstständigung, ja, eines oder das Möglichmachen überhaupt eines FPÖ-TVs zum Beispiel, auch das Ergebnis dessen ist, dass man eben diese Partei, und ich meine, Sie erinnern sich vielleicht an Sendungen mit Ingrid Thurnherr und Jörg Haider, wo sie die Augen verdreht hat und wo sie Grimassen geschnitten hat und ich weiß nicht was alles, ja, weil er ihr inhaltlich einfach nicht gepasst hat. Das sind doch genau die Dinge, die am Ende des Tages eben einen objektiven Journalismus eigentlich ausmachen sollten, dass eben eine Moderatorin dort sitzt und nicht die Augen verdreht, wenn der Herr Dr. Haider was sagt.
Oder? Wir können uns jetzt sozusagen auf einmal Augen verdrehen konzentrieren.
Nein,
ich würde
aber
mal sagen, aber grundsätzlich.
Ich bin wirklich kein Freund des Arguments des Rotfunks oder so irgendwas. Ja? Aber ich glaube schon, dass es auch bei einem Armin Wolf und bei vielen anderen, und ich glaube, der Armin Wolf hat auch dem Gedanken der ZIP2 und dem ORF keinen großen Gefallen getan, indem er seine persönliche Haltung und seine persönliche politische Meinung sehr oft in Wahrheit in die Sendung hat einfließen lassen und nicht das Gebot der Objektivität.
Dem würde ich entschieden widersprechen. Ich glaube, wir werden keine einzige ZIP2-Sendung finden, in der Armin Wolf seine politische Meinung sagt, sondern Armin Wolf ist ein Interviewer. Das heißt, er hat, und das ist ein verfassungsrechtlich mittlerweile ausjudiziertes Recht seit Waldheim, er hat die Pflicht, dem Politiker kritische Fragen zu stellen, ja, weil durch das Stellen kritischer Fragen, so wie wenn Sie mir die Frage stellen, bin ich ein Kampagnenjournalist oder bin ich ein linker Aktivist, erst durch diese kritische Frage sozusagen wir versuchen, Erkenntnis zu schaffen. Ein Journalist, der nur das Mikrofon hinhält und sagt, Herr Zöchling, wie geht's Ihnen? Toller Unternehmer, wie haben Sie das geschafft?
Nein, das ist langweilig.
Ja, ja, natürlich. Das heißt, der Armin Wolf, der weder Mitglied einer Partei ist, noch einer Vereinigung, noch irgendwo mitläuft mit wehenden Fahnen, stellt
Politik. Aber dass er mehr links als rechts ist, ist auch kein Geheimnis.
War, ne? Meines Wissens nach war er bei der ÖVP als Jungfunktionär ganz früher. Ja. Also als links.
Der Herr Babler war auch bei der FPÖ.
Aber lassen wir mal kurz die Untergriffe. Wolf hat eine relevante Sendung. Ja. Die ZIP schauen immer noch hunderttausende Menschen, 600.000, 700.000 Menschen. Das ist eine relevante Sendung. in die die Politiker kommen und in der sie sich von einem kritischen Journalisten kritische Fragen gefallen lassen müssen und sich auch diese Fragen stellen lassen. Das halte ich einmal für einen wahnsinnig hohen Wert, weil wir wissen, Armin Wolf untersteht letztlich einem Objektivitätsgebot, das sie auch vor der Rundfunkbehörde, vor der Com Austria und letztlich bis zum Höchstgericht einklagen und einfordern können. Und wenn Armin Wolf das Objektivitätsgebot verletzt, dann können sie zu Gericht gehen und sagen, hier hat der ORF das verletzt. Und sie können das verhandeln.
Schon.
Und, nein, aber das ist ganz wichtig. Das ist der Unterschied zur FPÖ-TV.
Schon. Ja. Nein, ja. Noch einmal. Ich bin ja kein Fan des FPÖ-TVs. Aber Herr Dr. Klenk, Sie werden mir doch recht geben, es hat in keiner Sendung der Sommergespräche eine Protestaktion gegeben und nur, wenn der Herr, wie der Herr Kickl aufgetreten ist, war plötzlich alles denkbar und alles möglich und es wurde auch nichts dagegen getan seitens des ORF, ja, dass diese Sendung massiv gestört wurde. Also, dass die dann natürlich auch eine Plattform bekommen, ja, nämlich indem sie sagen, ihr seht ja, was passiert, wenn wir einmal zum ORF gehen, nämlich dass Aktivisten kommen von der SPÖ, die die Sendung stören und die mit Pfeifen und Geräuschen und Motorbooten und
ich weiß nicht was. Da kann jetzt der ORF nichts dafür. Ne? Ich meine, der ORF kann jetzt
dort. Aber bei allen anderen hat er dafür gesorgt, dass es keine Störungen gegeben hat.
Gab es keine Störungen. Ne? Also nochmal, wir tauchen jetzt dazu,
so ins Klein-Klein. Nicht ums Klein-Klein, sondern es geht eben immer um das Thema Objektivität und Respekt und ob wir nicht auch, ja, durch das fehlende Ernstnehmen dieses politischen Wettbewerbers, ja, einfach auch in Wahrheit den in eine Ecke treiben, dass man sagt, okay, im ORF kriegst du die Objektivität nicht, also damit schafft er sich halt sein FPÖ-TV.
Nein, ich glaube, das ist völlig falsch gedacht. Der ORF und auch wir Journalisten werden von Rechtspopulisten und Rechtsextremen massiv nicht nur persönlich attackiert, sondern ganz strukturell angegriffen. Schauen Sie einfach, was Donald Trump zu Journalisten sagt. Mittlerweile haben Sie im Weißen Haus eine eigene Seite, die jeden Tag irgendeinen Journalisten rauspickt, weil er angeblich eine Verfehlung macht. Donald Trump nennt Journalistinnen Schweine, PG. Mhm. Ja? Das ist eine Struktur, dass Rechtsradikale, Rechtspopulisten, Leute, die autoritär denken, Widerspruch nicht vertragen und daher den, der den Widerspruch erhebt, framen als einen unseriösen Hetzer, Lügner. Das ist ein total durchschaubares Spiel. Als Aktivisten, als gekauft, als verlogen, Volksfeind, Enemy of the People, sagt Donald Trump. Und dieses Spiel dürfen wir nicht mitspielen.
Nein,
natürlich. Und der Armin Wolf hat weder die Demonstration gemacht. Ja, aber wir gehen ein bisschen in deren Sackgasse. Was wollen Leute wie Herbert Kickl und die AfD und Wladimir Putin und Donald Trump, was eint die? Sie wollen in den Medien keinen Widerspruch. Das Erste, was diese Leute machen, schauen sie zu Orban, schauen sie in die Slowakei zu Fico, schauen sie auch nach Venezuela, dass wir auch einen Linken reinmischen, oder schauen sie nach Kuba. Das Erste, was sie wollen, ist, die freie Presse zu diskreditieren, die Journalisten einzusperren. Erdogan sperrt Journalisten ein. So. Und das heißt, jeder, der kritisch gegenübertritt, wird einmal attackiert. Und wir wissen aus den Chats der FPÖ, das ist ja das Schöne an dieser Inseratenaffäre, wir wissen, dass die FPÖ genau das, was sie vorgibt zu tun, nämlich den ORF zu entpolitisieren, genau das Gegenteil tut. Sie sucht sich genau aus, wen sie haben will. Sie wollen den haben und den haben und der haben, weil der ist ein Freund und den soll man dort hinsetzen. Und dieser Blick hinter die Kulisse durch die Chats, die keine privaten Chats waren, sondern sozusagen eine Form von Kommunikation von Machthabern, hat uns gezeigt, dass es ihnen überhaupt nicht darum geht, einen objektiven ORF zu haben, sondern einen ORF, der wie FPÖ-TV funktioniert. Und das ist, glaube ich, ein Thema, das man einfach so ansprechen soll, was nicht heißt, dass nicht Journalisten Fehler machen. Was nicht heißt, ist, dass wir jeden Tag darauf achten sollten, eine Breite in der Berichterstattung abzubilden, auch jene zu Wort kommen zu lassen, die nicht unsere Perspektive auf die Welt teilen. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Und es gibt Bereiche, wo ich der Meinung bin, da sollten wir stärker hinschauen. Nicht, haben wir nicht hingeschaut, aber da sollten wir vielleicht mit der gleichen Intensität hinschauen. Ja, ich glaube zum Beispiel, dass mein Milieu lange zu wenig ins islamistische Milieu geschaut hat. Mhm. Ja. Die Akribie, mit der wir Rechtsextremismus verfolgt haben, müssten wir auch im Islamismus verfolgen.
Und auch im Linksextremismus gibt es
auch. Im Linksextremismus, der in Österreich Gott sei Dank momentan eine eher ungeordnete Rolle spielt. Ja. Ich glaube zum Beispiel, dass wir viel zu spät ins Schulsystem geschaut haben. Mhm. Ja. Viel zu spät ins Gesundheitssystem geschaut haben. Also die investigativen Recherchen, die wir gemacht haben über die Frage, werden Steuermittel richtig eingesetzt oder bereichern sich Politiker oder ist die Polizei sozusagen brutal und macht die Übergriffe, hätten wir auch viel früher stellen müssen im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich, wo wir einen alltäglichen Skandal erleben, nämlich, dass die Kinder der Arbeiterschicht nicht die Bildung bekommen, die sie eigentlich verdienen müssten, um auch einen gesellschaftlichen Aufstieg zu bekommen. Das müssen wir selbstkritisch nehmen. Und das Zweite, was wir selbstkritisch nehmen müssen, ist die Frage, warum haben die Leute das Gefühl, heute nichts mehr sagen zu dürfen? Ich glaube, wir dürfen so viel sagen wie nie zuvor. Ich glaube, dass die Leute nicht gewohnt sind, Widerspruch auszuhalten, dass es ihnen schwerfällt, sozusagen Widerspruch zu hören. Gerade die berühmten, so wie wir, alten weißen Männer, die gewohnt sind.
So alt sind wir noch nicht.
Naja, eigentlich schon. Aber die gewohnt sind zu dozieren, so wie wir jetzt da. Und auf einmal kommt der Widerspruch und wir sagen, hey, Moment, darf ich das jetzt nicht mehr sagen? Und das ist, und da gebe ich dem Richard David Brecht, der in vielen Dingen meiner Meinung nach falsch liegt, was die Ukraine und Russland anlangt, aber hier doch einen Punkt, nämlich zu sagen, das Gefühl, nicht frei sprechen zu dürfen, selbst wenn ich frei sprechen darf, aber dass ich dieses Gefühl habe, kann politisch genutzt und instrumentalisiert werden.
Wird.
Und das ist ein Problem, von dem ich nicht weiß, wie wir damit umgehen, weil es ja nicht so ist, dass der Kickl nicht sagen darf, was er sich denkt. Es ist ja nicht so, dass wir nicht Boulevardmedien haben, die tagtäglich darüber berichten, was Asylwerber alles machen und dass wir jeden Tag 100-mal sagen, wie böse das Gendern ist. Und,
ich glaube, es fängt ja damit an, es fängt ja damit an, dass ja per se schon sich dieses eingeschliffen hat, was darf man sagen und was ist politisch korrekt. Ja, und politisch korrekt ist ja per se ein Widerspruch, ja, weil Politik selten korrekt ist. Ja, und schon gar nicht, wenn ich mir die letzten Jahre oder Jahrzehnte anschaue. Ja, die großen Skandale waren immer in der Politik, in Wahrheit. Ja, und es ist ungefähr genauso falsch, wie es nicht heißen sollte, Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, weil die Korruption passiert in der Politik und nicht in der Wirtschaft. Ja, also das sind so Dinge, wo ich auch mit der Begrifflichkeit schon mal anfangen wollte, ja, und wo auch der Journalismus einen Beitrag leisten könnte.
Gut, aber dass es in der Wirtschaft Korruption gibt, das ist ja, und dass es eine Behörde gibt, die sozusagen für die Wirtschaft oder die Verbrechen in der Wirtschaft, es gibt auch eine Jugendstaatsanwaltschaft, also die ist ja auch, die Jugend ist ja auch nicht per se kriminell, nicht? Ja. Und es gibt auch eine Staatsanwaltschaft für Sexualdelikte und sozusagen Sexualität.
Aber Sie wissen schon, was ich meine, nicht? Am Ende des Tages, dort, wo die wirkliche Korruption stattfindet, ist es ja einfach einmal vor allem in der Politik, weil die Wirtschaft sich untereinander selten korrumpiert.
Naja, da würde ich jetzt aus meiner Empirie sagen, dass Firmen Politiker schmieren, das kommt schon vor. Ne?
Das kommt schon vor, das ist schon richtig.
Soll schon vorgekommen sein. Soll vorgekommen sein. Aber nochmal auf das zurückzukommen. Ich glaube, es ist einmal ein gesellschaftlicher Fortschritt, zum Beispiel, dass wir uns darauf einigen, dass man gewisse Leute nicht beleidigt oder dass man gewisse Worte für die Bezeichnung von Menschen nicht mehr verwendet. Das ist einmal, kann man sagen, das ist Vogue. Und Vogue im Sinn von, ich passe auf, dass ich den anderen nicht beleidige am Tisch, das ist einmal per se noch kein gesellschaftlicher Rückschritt. So, die Frage wird, wann wird es jakobinerisch und wann wird es missionarisch und wann unterstellt man jemandem etwas, was er gar nicht gemeint hat.
Ja, aber auch da wieder die Definition an, was ist eine Beleidigung? Ne?
Naja, wenn ich das N-Wort heute benutze, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich die Person, die mir gegenüber sitzt, beleidige. Ja? Ja. Und es ist sozusagen auch ein Symbol, zu sagen, ich sage jetzt nicht das Wort, sondern ich sage das N-Wort. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich in einem Uniseminar eine Rede von Martin Luther King rezitiere oder eine Rede von Martin Sellner. Ja, das ist ein Kontext. Und ich glaube, das, was wir, und das ist das, was ich sozusagen meinem Milieu gerne vorwerfe, dass wir oft die Kontexte, in denen Worte gesagt werden, außer Acht lassen und nur sagen, du hast das Wort gesagt. Und das ist so ein magisches Denken, sag das Wort nicht, weil wenn du das Wort nicht sagst, dann ist alles gut. Ja? Und daher habe ich damit ein Problem. Ja. Und ich habe auch kein Problem, wenn jemand in einer Rede sagt, liebe Studentinnen und Studenten, oder ich unterrichte Journalismus und ich sage, sie können investigative Journalistinnen und Journalisten werden. Da spitzen einfach Frauen im Hörsaal die Ohren, dass es auch investigative Journalistinnen gibt. Ja. So. Muss ich deswegen krampfhaft jeden Text 70 Mal gendern mit 5 Sternen? Nein, muss ich nicht. Ja. Aber ich glaube, dass das auch ein bisschen ein Strohmann ist der Rechten, eine Gefahr, die man hervorbeschwört. Mir ist das eigentlich ziemlich wurscht. Also ich halte es für wichtiger, dass wir ordentliche Kinderbetreuung haben und eine Arbeitswelt hat, die sozusagen familienfreundlich ist. Und die
ja, aber ich glaube, das ist ja das Thema per se und Sie haben es auch angesprochen, sich trauen zu können, etwas zu sagen. Ja, das geht ja nicht nur bei den Politikern so, das geht ja vor allem auch im zivilen Bereich so. Und deswegen war es, glaube ich, auch eine große Überraschung, dass wir als Zusammenstärker beim Thema Wirtschaftskammer drauf geblieben sind. Mhm. Mit dem Ergebnis, mit dem wir gar nicht gerechnet haben eigentlich, ja, muss man ehrlicherweise sagen, es war auch keine Kampagne gegen Harald Mahrer, sondern es war eine Kampagne gegen 43 Vizepräsidenten. bis sich dann herausgestellt hat, sind es die. Und ich glaube, das ist auch das Thema am Ende des Tages, ist meiner Meinung nach selten eine Kampagne gegen etwas, sondern eigentlich immer für, nämlich für einen schlankeren Staat, für eine ordentliche Grundversorgung in der Medizin oder in der Bildung oder wohin auch immer man schaut. Und dass sich dieser Staat halt in vielen Bereichen verselbstständigt hat und dass da Strukturen geschaffen wurden, die halt eine Blase von Menschen bedient, die dort ganz gut und ganz kommod leben.
Also ich wäre ja für eine Kampagne für einen starken Staat, im Sinn nicht eines fetten Staats. Ja? Also so Marat, das ist ja die Ironie der Geschichte, der gesagt hat, der Staat wird zu fett. Ja. So war er 3 Posten und verdient 28,5. Fast doppelt so viel wie ein Clubchef. Ne? Ich weiß nicht, was der Bundespräsident verdient. Wahrscheinlich ein 20er oder ein bisschen über ein 20er. Also mehr als der Bundespräsident. Und dann zu sagen, der Staat ist zu fett, das ist natürlich ein kurzbedingtes Amt kostet. Und ich finde, dagegen kann man auch Kritik üben. Man muss nicht immer nur für etwas sein, man kann ruhig auch gegen etwas sein.
Ne? Waren wir ja.
Genau.
Haben wir gezeigt.
Gleichzeitig ist es sozusagen wichtig zu betonen, dass sowas wie eine Sozialpartnerschaft oder eine institutionalisierte Streitkultur, die auch Interessen öffentlich verhandelt, nicht nur hinter gepolsterten Türen, dass das unglaublich wichtig ist für Demokratie.
Wenn du beim Zuhören gedacht hast, unsere Demokratie darf nicht von populistischen Parolen abhängig sein, dann geh bitte auf zusammenstärker.at, trag dich ein, Zusammenhalt entsteht nicht von alleine. Und vielen Dank für dieses Gespräch, Dr. Klenk, bei Streitwert.
Danke für die Einladung.
Danke.